Hallo.
Hallo.
Ihr seid bei
Querquatschen
von To Tell
mit Annabel
und Tanja.
Hallo, ihr Lieben.
Heute mit unserem ersten Gast, und zwar Bloggerin Vreni Frost. Hi!
Hi, ich freue mich, dass ich bei euch bin.
Wir freuen uns auch total.
Es gibt eine Menge zu erzählen über Vreni, weil sie war nicht nur sehr viel in der Presse in letzter Zeit, sondern wir wollen natürlich auch ein bisschen rausfinden, wie wird man eigentlich Bloggerin? Wie funktioniert es da in den sozialen Netzwerken, Influencer-mäßig, wenn man vielleicht die 30er-Grenze schon überschritten hat?
Ja, und vor allen Dingen, glaube ich, unterschätzen das eben viele, dass das tatsächlich ein richtiger Beruf sein kann. Also es wird nach wie vor oft verwechselt mit einer, ja, dass die Leute nichts Besseres zu tun haben, dass sie irgendwie viel Freizeit haben und deswegen halt darüber schreiben, was sie so am Tag unternehmen. Aber dass da ein richtiges Konzept dahinter steckt, das beweist ja deine Tätigkeit, Vreni. Erzähl uns doch mal, wie hat denn das Ganze angefangen?
Ja, das Ganze hat ganz lustig angefangen, weil ich zu einer Zeit mit dem Bloggen begonnen habe, da hätte noch keiner von uns im Traum daran gedacht, was sich einmal daraus entwickelt. Also ich habe vor 10 Jahren angefangen zu bloggen. Da war das Wort Influencer noch in keinem Mund. Da kannte man das noch gar nicht so
gab's wirklich. Gab es da schon Instagram? Da kam Instagram da gerade auf.
Nein, da gab es noch kein Instagram. Das höchste der Gefühle war da Facebook. Und auch da hat man noch gar nicht dran gedacht, einen Blog über Facebook zu vermarkten. Ich habe das rein aus Hobby angefangen und habe damals in einer PR-Agentur gearbeitet in Berlin, die Mode gemacht hat. Und ich habe damals angefangen zu bloggen, als Tavi Gavinson, eine 14-jährige Bloggerin, bei Chanel in der ersten Reihe saß. Und ich dachte, alter Falter, das will ich auch.
Das war so ein positiver Skandal, in Anführungsstrichen.
Mega.
Alle wussten darüber Bescheid. Mega. Und diese Fotos gingen in die Welt von diesem kleinen, dürren Mädchen mit diesen großen Brillen.
Ja, die heute übrigens eine erfolgreiche Unternehmerin ist und ein Magazin rausbringt und super cool ist. Also die hat sich auch weiterentwickelt. Ist ja kein Wunder bei 10 Jahren. Aber ich habe damals einfach nur gebloggt, weil ich es cool fand, weil ich mit der Branche vernetzt bleiben wollte, weil ich gedacht habe, vielleicht komme ich so ja mal auf die Berliner Fashion Week. Wer weiß, was sich daraus entwickelt.
Und damals hieß dein Blog auch schon Never Ever Me, so wie heute? Oder
hieß der hieß damals auch schon so. Der hatte damals allerdings ein Ever mehr. Der hieß damals Never Ever Ever Me. Das hat aber einfach den Grund gehabt, weil ich angefangen habe, Never Evers und Ever Evers vorzustellen. Also Sachen, die ich richtig toll und Sachen, die ich richtig kacke fand. Das Problem ist aber, ich bin so ein positiver Mensch, dass mir die Sachen, die ich kacke fand, ziemlich schnell ausgegangen sind. Und das Ever hat auch super viele Leute verwirrt. Und dann habe ich nach 5 Jahren einen Relaunch gemacht zu Never Ever Me. Und heute finde ich den Namen eigentlich super lustig, weil er so ein bisschen paradox ist. Also Never Ever Me beinhaltet ja auch so ein bisschen das, was ihr da seht, das bin schon ich. Aber niemals nie vielleicht die echte Vreni, sondern vielleicht auch noch so ein bisschen Privatsphäre dahinter.
Ja.
Das finde ich so ein ganz lustiges Namensspiel, was mir aber gar nicht bewusst war.
Also wir machen das ja so wie du damals auch, nebenbei. Wir sind ja beide auch, Annabelle Schauspielerin, Moderatorin, und ich arbeite ja auch bei einem Fernsehsender vor und hinter der Kamera. To Tell ist unser Nebenprodukt und Querquatschen unser neuestes Produkt. Aber wann kam für dich der Punkt, wo du gesagt hast, ich mache jetzt Never Ever Me hauptberuflich?
Der kam vor ungefähr 5, 6 Jahren. Ich hatte damals schon einige Anfragen für bezahlte Artikel, sogenannte Advertorials, wo Firmen dich dafür bezahlen, dass du Sachen redaktionell umsetzt.
Wie eine Kolumne.
Genau. Nee, nicht wie eine Kolumne, sondern du bekommst Geld dafür, dass du jetzt den neuen Schuh von Marke XY vorstellst. Das ist aber auch ganz klar als Werbung gekennzeichnet. Das ist zu vergleichen wie in Frauenmagazinen. Sieht man doch öfter mal die Seiten, dann steht im Eck rechts oben ganz klein Anzeige oder Promotion. Das ist ein Advertorial. Und davon hatte ich dann schon ein paar Anfragen. Ich erinnere mich, meinen ersten Blogbeitrag habe ich für 80 Euro geschrieben. Das war die erste Kooperation, die ich gekriegt habe. Ich war süß. Ich war stolz wie Bolle damals. Das war für ein Online-Shop, fand ich super cool. Und dann kamen vermehrt diese Anfragen. Die wurden dann natürlich auch besser bezahlt, die Reichweite ist gestiegen. Je nach Reichweite kannst du natürlich auch mehr verlangen oder je nach Aufwand.
Und wir müssen vielleicht ganz kurz für die, die es jetzt nicht so professionell machen, sagen, wie berechnet sich so eine Reichweite und wer misst das überhaupt? Kann man das nachvollziehen?
Du kannst mit Google Analytics, kannst du deine Webseite analysieren. Die sagt dir ganz genau, wie viele Leser sind auf deiner Seite, woher kommen die, wie alt sind die, wie lange bleiben die auf der Seite. Also da kannst du ganz viele verschiedene Statistiken einsehen. Mhm. Und dann kam ja relativ schnell Facebook dazu, wo man dann eine Fanseite erstellen konnte. Dann konnte man dort die Beiträge teilen. Dann hast du noch mal mehr Reichweite, wenn du die in der jeweiligen Gruppe gepostet hast. Also das lief dann schon ganz gut. Und dann hatte ich so knapp 10.000 Euro gespart, stand in meiner PR-Agentur vor der Vertragsverlängerung und dachte so, wenn ich es nicht jetzt mache, dann mache ich es vielleicht nie.
Wow.
Und ich habe damals schon nur auf eine 4-Tage-Woche gearbeitet, dass ich 3 Tage noch für den Blog hatte. Das haben die Kollegen teilweise damals auch schon nicht verstanden. Die haben dann gesagt, du hast doch einen Tag frei. Die haben dann einfach nie verstanden, dass ich quasi dann nochmal 3 Tage hatte, die ich für den Blog gearbeitet habe. Weil, wie ihr schon sagte, dieses Bloggen wird auch heute teilweise noch belächelt. Weil die meisten ja sagen, machst halt schnell ein Foto und schreibst was.
Es kommt ganz drauf an, natürlich. Es gibt ja wirklich Blogs, die sind sehr aufwendig gemacht, also die qualitativ einen sehr hohen Anspruch haben. Wir haben auch von vornherein gesagt, dass wir also von den Recherchen her, dass es wirklich in die Tiefe gehen soll, natürlich auch mit leichter Hand, aber trotzdem, dass man halt auch merkt, da steckt jemand dahinter, der sich da Gedanken macht und der diesen Beruf des Schreibens vielleicht auch tatsächlich professionell kann. Es gibt aber auch Blogs, die sind sehr läppsch dahin geschlottert irgendwie.
Ja, ne? Rotz.
Also das ist schon auch nervig. Da denkst du so, wie, der darf sie oder die darf sie jetzt auch Blogger nennen. Also da gibt es ja alle möglichen Variationen.
Ne? Ja, auch so eine Unregelmäßigkeit. Ich weiß nicht, gibt es da so eine Anleitung nach dem Motto, ich muss jede Woche posten, also jede Woche einen Blog bringen? Oder wie ist denn das eigentlich?
Also ich habe im letzten Jahr, wir haben wirklich einen Redaktionsplan. Ich habe mittlerweile auch 4 freie Redakteure, die für mich schreiben.
Echt? Das ist wie eine Redaktion?
Es ist wie eine Redaktion tatsächlich. Wir haben einen Redaktionsplan. Wir haben letztes Jahr, ich glaube, 4 oder 5 Artikel die Woche rausgebracht.
Wow. So viele?
Ja, ja, tatsächlich.
Wir bloggen einmal die Woche.
Ja,
mit dem Podcast machen wir alle 2 Wochen den Podcast und alle 2 Wochen eben jetzt einen schriftlichen Blog. Weil wir kriegen das Zeit.
Ich wollte gerade sagen, und damit habt ihr schon Arsch voll Arbeit, weil so ein Beitrag schreibt sich halt nicht mal schnell. Bei mir hat sich das dann dahingehend gewandelt, also ich hatte dann dieses ganze Geld gespart und habe dann wirklich meinen Vertrag nicht verlängert und habe dann ein halbes Jahr Akquise gemacht, es kam nichts. Die 10.000 Euro waren weg für Miete, für Versicherung. Ich dachte schon so, oh Mist, ey, jetzt musst du dir wieder eine Festanstellung suchen. Und dann wirklich mit einem Mal, das war August, September, hat es funktioniert und seitdem läuft's.
Welches Jahr?
Boah, 2013, 14.
Toll, echt.
Also ich mache das jetzt echt schon sehr lange hauptberuflich. Und die Mitarbeiter kamen jetzt so vor 2 Jahren dazu. Und das Team ist halt jetzt im letzten Jahr nochmal gewachsen. Und bei mir hat es sich dahingehend verändert, dass ich am Anfang auch mit sehr oberflächlichen Themen zufrieden gewesen bin. Also ich war ja Modeblogger, das heißt, ich habe ein Outfit gepostet, habe gesagt, wo ich die Sachen her habe. Und mit dem Alter merkt man so ein bisschen, diese Themen, das reicht mir gar nicht mehr.
Du hast ein wunderschönes Wort geprägt, das muss ich auch noch mal zitieren. Du hast den Sinnfluencer immer zitiert oder geprägt, dieses Wort, was ich ganz toll finde. Und das ist offensichtlich auch für dich ein Moment gewesen, wo du gesagt hast, ich muss dem Ganzen noch mehr Sinn geben.
Genau. Und jetzt habe ich halt hauptsächlich Themen, die für mich eine Relevanz haben. Also ich schreibe über Gesundheit. Ich habe zum Beispiel darüber geschrieben, dass ich ein HPV-Virus nachgewiesen bekommen habe, wie ich damit umgehe, über Gebärmutterhalskrebs. Also dann habe ich daraus ein Riesenthema gemacht, wo ich bis heute so eine krasse Resonanz von den Leserinnen bekomme, die deswegen Arzttermine ausgemacht haben. Das ist das Schönste, was dir passieren kann. Oder jetzt habe ich versuche meine User ganz viel einzubinden. Ich habe jetzt letztens einen Artikel rausgebracht über eure lustigsten Erlebnisse mit Sextoys. Wahnsinnig witzig. Und dann schreiben mir die Mädels in den Privatnachrichten und auch Jungs, was ihre witzigsten Erlebnisse waren. Und die kann ich dann anonym aufbereiten. Also ich arbeite mittlerweile ganz viel mit meiner Community-Themen aus.
Wenn wir jetzt einmal versuchen, unseren Hörern jetzt mal so einen Tipp mit auf den Weg zu geben. Das heißt, was müssten sie beachten, damit sie eventuell hoffentlich so erfolgreich werden wie du? Kannst du das so ein bisschen zusammenfassen, so in einer Minute?
Ich versuch's, das wird knapp. Wichtig ist, dass du ein Konzept hast, dass du genau weißt, wo du hin möchtest. Und dir muss auch klar sein, dass du nicht nur Texte schreibst. Du bist Bildredakteur, du bist Schlussredakteur, du bist Marketing, du bist Buchhaltung, du bist PR. Du bist alles, was ein Verlag auf ganz viele Personen verteilt hat, bist du in einer Person. Und um diesen Blog erfolgreich zu machen, reicht es nicht nur gut schreiben zu können, du musst dich auch gut vermarkten können. Und da helfen mittlerweile auch professionelle Agenturen, die gibt es. Aber um da reinzukommen, musst du natürlich auch erstmal vorweisen, dass du was kannst. Aber das ist das Ding, es ist ein 24-7-Job, wenn du den hauptberuflich machst.
Jetzt muss ich trotzdem nochmal nachfragen. Du hast ja vorhin gesagt, es gab Instagram noch nicht, als du angefangen hast. Und mittlerweile hat es ja so eine Riesenwelle. Und es gibt Blogger, die haben wahnsinnig hohe Klickzahlen oder wahnsinnig hohe Followerzahlen auf Instagram, bloggen aber einmal im Monat so läppsch nebenher. Ja, gibt es da noch einen Unterschied nach dem Motto, ich bin bei Instagram erfolgreich und mache den Blog nur, um Blogger mich nennen zu können? Oder wie würdest du das bezeichnen?
Tatsächlich haben viele einen Blog nur noch ein bisschen als Alibi, falls ein Blogpost gewünscht ist, dass man auch einen bringen kann. Das ist natürlich auch nicht konsequent. Ich sage immer, Influencer bewegen sich für mich hauptsächlich nur auf Instagram und Instagram ist eine Plattform, die wird wie Facebook, Facebook ist tot mittlerweile und das wird Instagram über kurz oder lang auch noch passieren. Das
Echt?
Ist so, ja, auf jeden Fall. Also das ist, das kann man ja jetzt schon absehen, wie unzufrieden die Leute sind mit dem Algorithmus, dass sie zahlen sollen dafür, dass ihre Beiträge sichtbar sind. Da wird irgendwann, wir können es uns noch nicht vorstellen, wir wissen auch nicht, wie das aussehen wird, aber da wird irgendwann eine Plattform kommen, die wird, so wie Facebook, wird Instagram ablösen. Mhm. Und dann, sich auf Instagram gestützt zu haben mit deinem kompletten Unternehmen, das ist natürlich Quatsch. Und der Blog, sag ich immer, das ist deins, das ist deine Website, die ziehst du so auf, wie du möchtest. Da spielt dir kein Algorithmus dazwischen oder sonst was. Und deswegen ist das für mich die nachhaltigste Variante, um in dem Bereich erfolgreich zu sein.
Super.
Toll. Vielen Dank. Das war Reni. Total spannend.
Für alle, die es noch nicht wussten, so wird und bleibt man Blogger.
Genau. www.neverevermie.de.
Nein, www.neverever.me.
Aha, okay, sorry. Siehst du gut, dass du es nochmal gesagt hast. Gut.
Das ist richtig am Lebensabschluss. Aber wir haben natürlich noch ein Thema.
Ja.
Reni Frost ist ja bei uns zu Gast und wir haben sie mit Fragen gelöchert. Wie wird man eigentlich Blogger und vor allen Dingen, wie wird man erfolgreich dabei und wie bleibt man auch erfolgreich dabei? Aber es gibt ja noch ein ganz anderes spannendes Thema,
genau,
was sie auch prägt.
Also es war ja viel in der Presse, die sogenannte Abmahnwelle der bekannten Influencer. Also da war natürlich auch mal eine Caro Dauer, die man kennt, oder auch eine Kathi Hummels im Spiel. Gab Gerichtsprozesse und. Ganz viele Influencer-Blogger haben sich hingestellt in ihren Stories, ellenlange Posts gemacht. Es ist aber ein ernstes Thema und wir müssen das auch mit einem gewissen Ernst der Sache betrachten. Denn dir ist tatsächlich es auch passiert, dass du in Konflikt geraten bist. Was ist genau passiert?
Ich bin im März letzten Jahres, also 2018, abgemahnt worden wegen dreier meiner Posts auf Instagram und mir wurde vorgeworfen, Schleichwerbung zu machen. Ich wurde aber in keiner Art und Weise für diese Posts bezahlt und mir ist eine Werbekennzeichnung auch wahnsinnig wichtig. Du findest bei mir von 2014 Beiträge, wo ich mich gegen Schleichwerbung ausspreche auf dem Blog. Und deswegen habe ich echt gedacht, das ist ein schlechter Scherz, dass die mich verklagen. Und damals hatte das noch niemand öffentlich gemacht und ich habe mir gedacht, das kann nicht nur mir passieren, das kann nicht nur ich sein. Und ich habe mich ja ganz bewusst dafür entschieden, das Ganze öffentlich zu machen und zu sagen, der Verband Sozialer Wettbewerb hat mich abgemahnt. Daraufhin ist ja eine Welle losgegangen, mit der ich auch selber gar nicht gerechnet hatte. Man sieht ja vieles davon auch jetzt nur auf der Oberfläche auf Instagram, wie viele Leute ja noch mit mir darüber hinter den Kulissen gesprochen haben. Das ist ja nochmal die ganz andere Geschichte. Aber da hat sich quasi ein Verband jetzt auf Influencer eingeschossen. Und die schicken dir dann mehrere deiner Bilder, sagen, das ist Schleichwerbung. Und dann wollen sie 178,50 Euro Gebühren dafür, dass sie dir diese Abmahnung schicken. Und was viele jetzt mittlerweile natürlich durch die ganze Medienaufmerksamkeit zum Glück wissen, damals aber noch nicht wussten, ist, die dachten dann halt so, oh Mist, ich zahle lieber diese 180 Euro, bevor ich diese Strafe von 5.100 Euro zahlen muss. Mhm. So, was dann aber kommt, ist, dass dir dieser Verband nicht sagt, dass du rückwirkend alles kennzeichnen musst und dann kriegst du den nächsten Schrieb von denen mit der Aufforderung, pro Post 5.100 Euro zu zahlen.
Und mittlerweile gibt es ja auch Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, diese Leute zu finden, die Accounts zu checken und dann dementsprechend die Gebühren auch einzufordern. Und das ist ja auch ein Riesengeschäft, also man muss da wirklich aufpassen. Und mir hat das auch eine totale Panik aufgelöst, obwohl ich jetzt längst nicht so viele Follower habe wie Tanja oder auch natürlich nicht wie du, René. Und habe dann trotzdem rückwirkend halt alles, wo ich nur mal, weil ich danach gefragt wurde, was habe ich zum Beispiel für ein Sportoberteil an, da habe ich halt gesagt, was das war. Ich wurde auch nicht dafür bezahlt. Ne? Also ich glaube, das hat halt unheimlich viel Verwirrung gesorgt. Kannst du einmal klarstellen, um was es eigentlich konkret geht?
Mir wurde ja damals vom Landgericht Berlin untersagt, Marken auf meinen Bildern zu taggen, ohne das als Werbung zu kennzeichnen. Dagegen sind wir vorgegangen und dieses Urteil hat jetzt im Januar zum Glück das Kammergericht aufgehoben und sagt, nicht alles, was Influencer taggen, ist Werbung. Es kommt da natürlich auch immer auf den Einzelfall drauf an. Der Tag muss Sinn machen. Wenn ein Tag im Bild keinen redaktionellen Sinn macht, und es war bei mir tatsächlich bei zwei Bildern der Fall, wo der User hätte verwirrt werden können. Ich war einmal auf Pressereise mit einem Technikunternehmen und einmal habe ich einen Workshop gegeben für ein Beauty-Label. Und für mich war ja total klar, ich bin auf dieser Pressereise, deswegen tagge ich die im Bild. Und für mich war auch klar, ich gebe diesen Workshop, deswegen tagge ich die im Bild. Im Bild war aber kein Produkt dieser jeweiligen Marken zu sehen, weshalb der User gar nicht wusste, warum zum Teufel taggt sie jetzt diese Unternehmen. Und das ist irreführend. Und das kann ich total nachvollziehen und das werde ich in Zukunft anders handhaben. Aber auf einem Bild, wo ich wirklich nur meine Klamotten verlinkt hatte, da hat das Kammergericht gesagt, das ist freie Meinungsäußerung und das muss geschützt sein, auch bei einem Blogger und auch bei seichten Themen wie Lifestyle.
Mittlerweile gibt es ja dafür tatsächlich einen Katalog, wie man es machen muss und wie man es nicht machen muss, wie man es zu lassen hat, ja?
Die Landesmedienanstalten haben ja eine super gute Matrix rausgebracht, aber das ist ja nur eine Empfehlung, das ist ja kein Gesetz. Und deswegen mahnt der Verband ja auch weiter ab. Kathi Hummels und Pamela Reif sind ja gerade in ihren Verfahren und die gehen ja auch, wenn nötig, bis zum BGH. Und wenn wir ein BGH-Urteil haben, also Bundesgerichtshof in Karlsruhe, was wahrscheinlich auch erst in 3 Jahren kommen wird, weil das ja die deutschen Gerichtsmühlen malen ja auch langsam. Und dann hätten wir ja endlich mal wirklich eine transparente Rechtsprechung, an die wir uns halten können. Die haben wir aber leider immer noch nicht, deswegen kennzeichne ich auch weiterhin. Das ist
eine Grauzone.
Ich kennzeichne auch weiterhin Sachen als Werbung, die keine Werbung sind.
Ja, das ist aber mittlerweile auch schon wieder so eine Geschichte, dass jetzt eigentlich jeder Post, wenn du mal so guckst, quer guckst auf Instagram, ja, jeder macht so aus Angst schon Hashtag Werbung. Das ist doch auch Schwachsinn, weil das ist ja im Prinzip Verwässerung, ne?
Ja, genau, die Transparenz ist geht völlig flöten. Also vor allem die User, die überlesen das ja schon. Also die interessiert es ja gar nicht mehr, ob da Werbung steht oder nicht. Und das.
Ja, es gibt auch den Unterschied dann zwischen Werbung unbezahlt und Werbung oder bezahlte Partnerschaften. Also da differenziert Instagram ja auch. Das kann man dann entweder oben einrichten oder nicht. Oder auch da gibt es halt verschiedene Formulierungen letztendlich. Ja. Wir haben uns bei Totell darauf geeinigt zu sagen, irgendwie Werbung durch Markennennung oder durch Produktverlinkung in beiden Sprachen, weil wir auf Deutsch und Englisch halt sowohl posten auf Instagram als auch auf unserem Blog Totell. Und haben da das Gefühl, okay, so sind wir ungefähr abgesichert.
Ja, ne? Und bei bezahlten Sachen macht ihr einfach nur Werbung.
Da macht man dann nur Werbung.
Ja.
Okay.
Weil Werbung durch Markennennung, damit willst du ja implizieren, wir sind dafür nicht bezahlt worden.
Genau.
Aber wir
da ja, manche machen ja
nennen,
Werbung unbezahlt.
Das mache ich.
Das machen ja auch viele.
Wobei ich jetzt auch teilweise mache Werbung/Markennennung.
Aber die Frage ist auch, was ist denn auch unbezahlt? Ne? Weil auf der einen Seite kannst du ja sagen, ich trage etwas, dafür habe ich kein Geld bekommen. Aber es ist trotzdem etwas wert. Insofern ist
ja,
es dann
du hast die Klamotte Werbung geschenkt bekommen.
Ja, genau.
Ist so, es wenn du die Klamotte oder nicht, ne? Wenn du die Klamotte geschenkt bekommen hast und das Unternehmen schickt dir die unaufgefordert als Geschenk, dann entscheidest ja du, was du damit machst. Mhm. Wenn das Unternehmen aber sagt, du bekommst jetzt dieses Kleid und wir möchten dafür einen Instagram-Post, dann ist das Werbung. Dann hast du einen geldwerten Vorteil und dann ist das ganz klar Werbung. Mhm. Wenn ich dir jetzt aber einen Pulli schenke zum Geburtstag und du verlinkst die Marke von dem Pulli, weil du weißt, dass deine User dich danach fragen werden, dann ist das keine Werbung. Dann entscheidest du ja selber, dass du das redaktionell einbindest. Und das ist halt immer noch so diese Grauzone. Und bei mir hat aber das Gericht gesagt, ich habe mir alle Klamotten selber gekauft, ich habe ja auch die Quittungen vorgewiesen vor Gericht. Und da hat das Gericht jetzt zum Glück gesagt, das ist keine Werbung.
Was für eine Geschichte, ja. Also da muss man tatsächlich wegen solcher Lappalien, sag ich jetzt mal, vor Gericht und für...
Und 15.000 Euro ausgeben.
So viel hat dich das gekostet.
Ja, so viel mal down. Mein Freund hat ja ein Crowdfunding für mich eingerichtet, das war ja der Hammer. Da haben wirklich Kollegen, PR-Leute, Journalisten 9.100 Euro gesammelt, um mich in diesem Prozess zu unterstützen. Und da bin ich bis heute auch noch so dankbar, weil ich wüsste nicht, wie ich das gemacht hätte ohne dieses Geld. Also wir werden das jetzt auch, ich habe jetzt noch nicht die letzte Auflistung vom Gericht. Und sobald wir die haben, machen wir das in dem Crowdfunding auch komplett transparent, wie viel ich jetzt letztendlich ausgegeben habe. Aber es sind Pi mal Daumen 15.000 Euro gewesen.
Krass. Aber du hast dann einen wahnsinnigen Push bekommen dadurch auf der anderen Seite. Dich kennen jetzt sehr viele Leute. Das ist eine der Bloggerinnen, die sich auch dagegen wehrt, die auch das durchzieht. Und wie ist das? Bekommst du mehr Anfragen jetzt? Hat sich für dich irgendwas geändert? Wie ist das?
Ich bekomme tatsächlich mehr Anfragen, habe ich das Gefühl. Aber ich mache nicht mehr so viel. Also in mir selber hat sich ganz viel geändert. In mir selber, gerade im Moment stecke ich in so einer kleinen Blogger-Identitätskrise, weil ich eben auch nicht so genau weiß, wo geht der Weg für mich hin und wie will ich eigentlich in Zukunft mit Werbung umgehen. Will ich überhaupt noch Werbung machen oder nicht? Also in mir hat es sehr viel ausgelöst, weshalb ich auch gerade sehr viele Kooperationen ablehne, weil ich die einfach nicht vertreten möchte oder weil da kein Mehrwert für mich dahinter ist. Das ist genau das, was wir gerade gesagt haben. Wenn ich meinen Followern was erzähle oder meinen Lesern, dann soll das nicht nur sein, das ist der neue Schuh. Sondern dann soll das vielleicht sein, das ist der neue Schuh und der ist komplett aus recyceltem Plastik hergestellt. Also das soll irgendwie mehr haben. Sinn haben.
Weil letztendlich ist es oft ja gut, wenn man so einen, aus Not wird Kunst geboren. Das ist ja eigentlich so ein läppscher Spruch, aber ich finde ihn extrem wahrheitsgemäß, weil durch persönliche Krisen, egal in welcher Form, wird man eben kreativ. Dann überdenkt man die Dinge und macht sie anders, guckt aus einem anderen Blickwinkel,
ja, genau,
und unterhält sich mit anderen Leuten und relativiert wirklich ganz, ganz viel. Mir ist das öfter passiert, wir sind ja beide Jahrgang 71, sind also nochmal 11 Jahre älter als du. Ich glaube, das haben wir beide echt gelernt, ne? Dass es eigentlich nichts gibt, aus dem man nicht dann was Gutes machen kann, indem man dazulernt, oder
Tanja? Das stimmt, also aus solchen Krisen auf jeden Fall, das würde ich auch so sehen.
Ja, ich merke das ja auch im Moment und bin da zum einen natürlich so ein bisschen gerade unsicher, wie ich mit der Situation umgehe. Zum anderen sehe ich das aber auch ganz positiv, weil ich weiß, dass daraus irgendwas Gutes entstehen wird. Ich weiß noch nicht was, aber irgendwas kommt.
Ja, letztlich trittst du auch als Speakerin auf, ne? Das ist ja zum Beispiel auch ein Feld, wo du dich jetzt betätigst. Das hättest du vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht gemacht, oder?
Es ist ganz lustig, das wissen ganz viele nicht von mir. Ich habe jahrelang als Rhetorik- und Kommunikationstrainerin gearbeitet und habe da tatsächlich auf allen Ebenen, von Schulklassen bis hin zu Führungsebenen, Menschen gecoacht. Das heißt, rede total gerne vor Publikum. Das mit dem Speaker ist dazugekommen, weil ich mich so ein bisschen als, ja, Expertin im eigenen Business aufgestellt habe und da eben Firmen berate oder auf Kongressen auftrete. Und das mache ich tatsächlich super gerne. Und das ist auch sowas, was die Leute nicht mitkriegen, weil das oftmals hinter den Kulissen abläuft.
Ja, da passiert auf jeden Fall noch einiges bei dir, Vreni.
Wir haben
uns ja unterhalten und Hörbücher und Hörspiel.
Genau, ich mache eine Ausbildung gerade. Ja. Zur Synchronsprecherin und ja, da kann ich von dir noch viel lernen.
Da, vielleicht, ja, vielleicht nehme ich dich mal mit ins Studio. Ist auf jeden Fall spannend, ist ein Beruf, der unheimlich Spaß macht.
Das glaube ich.
Also, Tanja kennt es natürlich auch aus dem Tonstudio und wenn sie ihre Berichte für RTL jetzt zum Beispiel, Werbung.
Unbezahlt.
Genau. Ja, liebe Leute, also ich fand das ganz toll. Ich glaube, wir machen mal an dieser Stelle Schluss, Vreni, war und laden dich einfach neu ein.
Super, ich komme jederzeit.
Essen jetzt den Apple Crumble, den du gemacht hast.
Genau, ich habe Apple Crumble gemacht.
Großartig, ich hoffe, der war schon so gut.
Ja, super, dann.
Danke, dass du da warst. Tschüss.
Gerne. Tschüss.